Ich habe so viele Fragen. Ich habe mir gedacht, wenn das Kind auf der Welt ist, fühlt man sich auf einmal wie ein Vater.
Ja.
Und das war nicht da.
Es hat schon echt was Alienartiges.
Bei 4 wird man dann selber dann irgendwann zur Hebamme schon. Chaos bei Design grundsätzlich und man wird abgehört. Für uns ist immer klar, dass wir die Rollen verteilen müssen. Es bringt nichts, wenn wir beides gleiche machen. Ich würde schon sagen, dass meine Frau die Hauptrolle einnimmt in der Erziehung, im Caretaking etc.
Wie wird man Sängerknabe? Wie kommt man drauf?
Das ist das vierte Kind. Das sind aber 3 andere. Also dieses 24-7 auf ein Kind schauen,
funktioniert dann, nicht mehr.
Gibt's dann auch nicht mehr. Das bedeutet, das läuft einfach mit. Ich habe so ein bisschen die Löwenregel. Ich bewege mich und die Verantwortung der Kinder ist mir zu folgen. Natürlich, das sind so Momente, wo auf einmal die Kids irgendwo weg sind. Aber inzwischen habe ich gelernt, sie kommen dann eh wieder. Ich habe das Gefühl, man sitzt viel in einer Klasse und egal, wie man in die Augen schaut, keiner von denen ist begeistert davon. Und dann denke ich mir immer, was können wir da verändern? Wir leben in einer Zeit, wo man nicht mehr viel Fragen stellen soll, sondern einfach mehr machen sollte. Den Mut zu haben, zu machen. Wie lernen wir zu gehen? Nicht indem man Bücher lesen, wie man geht, sondern indem man auf die Schnauze fällt und wieder auf. Und Unternehmertum ist das für mich.
Das nächste Mal darf uns was vorsingen. They share their stories, the good, the bad and the relatable. They've got 2 kids and the other's got a cradle. Dead or alive, dead or alive, dead or alive, dead or alive. Willkommen und hallo bei einer weiteren Folge unseres Podcasts Dead or Alive, wo wir uns über Themen zum Vater sein und Vater werden unterhalten, alles was dazugehört, und wir begrüßen heute unseren zweiten Gast, den Pascal.
Hallo Pascal, schön, dass du hier bist. Vielleicht noch ganz kurz, der junge Mann, der gerade initial gesprochen hat, das ist der Harald. Hallo Harald.
Grüß dich, und du bist der Daniel, immer noch?
Immer noch, ja, und wir freuen uns heute mit unserem zweiten Gast uns ein bisschen unterhalten zu können. Ich würde dich jetzt ganz kurz mal vorstellen, Pascal, und dann springen wir auch schon rein. Wir zwei kennen uns seit ein bisschen mehr als einem Jahr, und ich habe mir 2 Dinge von dir gemerkt. Auf der einen Seite, du bist ausgewandert und das mit 4 Kindern, und wir haben uns gedacht, das ist gleich einmal ein Vater-Dasein, das uns interessiert, weil wir denken uns natürlich...
Das ist für die Fortgeschrittenen, ne?
Absolut, weil ich bin ja wirklich absoluter Rookie. Du bist Unternehmer, lebst in Dubai. Erzähl einmal, wie ist es mit 4 Kindern und was hat euch als Großfamilie dazu getrieben, nach Dubai auszuwandern?
Vielen Dank zuerst mal für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. 4 Kinder, das klingt immer dramatisch. Vor die letzte Generation, eine Generation davor, hat man 7, 8 Kinder gehabt, zumindest am Land in Österreich. Aber wir haben es heute früh gestartet mit 25, 4 Kinder. Der Älteste ist jetzt 15, 13, 10, 8. Also
schön abgestuft eigentlich.
Orgelpfeifen runter, genau.
Klingt wie geplant.
Es war tatsächlich geplant, pur. Mhm. Und nach Dubai hat es uns gezogen. Vor 10 Jahren bin ich runter und dann vor 7 Jahren war ich einfach viel unten geschäftlich, Monat für Monat unten mit meiner Agentur damals und habe einfach gesehen, dass da ein ganz anderer Drive ist und ein Potenzial. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, jetzt verkaufen wir alles und ziehen runter, weil man lebt nur einmal und die Kinder sollen einfach mitkommen. Weil so ein bisschen mein erstes Learning vielleicht als Vater war, es ist schwierig, dein Leben auf dein Kind auszurichten. Auch wie sie klein waren und wir sind gern wandern gegangen. Unser erster, wie er auf die Welt gekommen ist, wir haben 25, haben wir gleich mit einem Monat mit auf den Berg genommen. Und das war irgendwie so eine Grundhaltung in unserem Leben. Wir nehmen die Kids einfach mit. Egal was wir machen, wir machen es einfach mit ihnen.
Man muss einfach integrieren in das Leben.
Ja, einfach integrieren. Und das ist so ein bisschen, das ist so entstanden. Das ist nicht viel überlegt. Vielleicht ist das der Vorteil, wenn man mit 25 Eltern wird, dass man nicht so viel überlegt. Und das hat sich irgendwie bis jetzt weitergezogen.
Das nicht viel überlegen oder das Kinder integrieren?
Beides. Nicht viel überlegen, sondern einfach machen. Machen, einfach Vollgas geben.
Du, und das sagt, wie alt waren dann die Kinder? Also das war vor 7 Jahren, das heißt, der Jüngste war irgendwie...
Also auf die Welt, er war 1 Jahr alt.
Ah ja, okay. Genau. Und wie war das für die Kinder? Weil, also ich bin ja wie gesagt Rookie, kenne mich ja gar nicht aus. Ja,
ich würde sogar noch eins weitergehen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du heimkommst und an Nina sagst, du, ich habe mir überlegt, wir ziehen jetzt nach Dubai und du darfst nur eine Tasche mitnehmen. Was ist die Reaktion? Also mich würde interessieren, wie schafft man den Konsens, wenn man mit dieser Idee aufwacht und dann sozusagen die Frau an Bord zu bekommen, die Kinder an Bord zu bekommen und dann nicht einfach zu sagen, okay, wir bestellen jetzt einen kompletten Container und verschiffen den nach Dubai, sondern so wie du halt bühnenwirksam gesagt hast, ja, wir dürfen nur eine Tasche mitnehmen. Wie schafft man das?
Indem beide das Gleiche wollen. Es schaut immer so aus, als wäre ich entweder verrückt oder irgendwas will und meine Frau muss mitziehen. Tatsächlich ist sie inzwischen schon fast die treibende Kraft geworden für Veränderung. Ich habe immer das Gefühl, alle 3 Jahre ist bei uns immer so, okay, und was machen wir jetzt? Es wird schon wieder Routine drin, es wird schon wieder langweilig.
Okay.
Und die Kinder ziehen da mit. Und was ich sehe bei den Kids, ist, dass sie eigentlich sehr weltoffen und flexibel sind. Die sind inzwischen genauso geworden. Ich sage immer nach 2, 3 Jahren so, was machen wir jetzt?
Weil ja, es schafft halt Neugierde auch, ne? Genau. Bei den Kindern. Ne? Ja, das ist schon super.
Na, spannend, also, weil du fragst, also ich glaube auch, dass woanders leben wäre gar nicht das Thema im Gespräch mit meiner Frau. Die größte Challenge wäre tatsächlich eine Tasche.
Ja, welche? Die Chanel oder die?
Das
ist ja grundsätzlich schon ein Problem.
Nein, es wäre schon ein Container, eine Einschränkung. Also das wäre, glaube ich, eher das Thema. Ich meine, ich finde das total spannend auch dann. Und wie war dann das Ankommen? Also ich stelle mir das ja schon vor. Ich meine, du hast Kontakte gehabt etc., aber ich stelle mir das per se schon schwer vor, allein sich wo zu resetteln. Dann mit der Familie, du hast ja durch die unterschiedlichen Altersklassen ja auch, weiß nicht, die einen brauchen einen Kindergarten, die anderen brauchen eine Schule. Also erzähl mal ein bisschen, wie war das erste Ankommen dann vor Ort? Was habt ihr getan? Was waren die größten Herausforderungen? Retrospektiv klingt ja immer alles toll.
So ist es, man ignoriert alles andere, was nicht so gut funktioniert hat. Aber es war schon wichtig, ich war 3 Jahre davor geschäftlich unten.
Okay, das heißt, du warst nicht mehr ganz neu dort.
Genau, wenn ich ganz neu gekommen wäre, wäre es eine Herausforderung gewesen.
Und du hast unten ein Unternehmen gehabt, oder?
Genau, okay. Sehr aktiv, viele Sachen gemacht und natürlich dadurch schon ein kleines Netzwerk. Mhm. Auch 1, 2 gute Freunde waren unten und ich glaube, das ist so ein Thema. Also ganz bei 000 und man kennt überhaupt niemanden, ist sehr schwierig. Und da habe ich einen gehabt, einen guten Freund, der war unten, deswegen das schon das Kleine. Kleines soziale Netzwerk, das erste Schritt und dann geht man runter und dann taucht man einfach ein. Ich glaube, wirklich das, was ich vorher gesagt habe, das ist so on demand. Ich mache mir nicht 1000 Gedanken, was sein könnte, was nicht sein kann, sondern man kommt an, dann ist ein bisschen die Euphorie des ersten Moments, wo man glaubt, oh, alles ist super, wie im Urlaub und dann irgendwann
ist kommt kein Urlaub mehr, ne?
Dann irgendwann bricht es ein bisschen, ist man frustriert mit all gewissen Mechanismen, weil die Uhr ein bisschen anders tickt, wie wir wissen, in anderen Ländern und die Kultur natürlich anders ist und irgendwann gleicht sich das aus und man findet sich dort, fühlt sich dort zu Hause.
Heimweh, nie gehabt? Keiner?
Ich sage immer, als Tourist ist Wien unglaublich, ne?
Ja, nein, aber.
Das, ich komme gern zurück. Also, Heimweh, schon. Natürlich, kulturell ist man hier verankert. Auch die Kids. Ich habe ja selber 3 Brüder. Meine Eltern sind da. Die haben alle Kids, also Cousin, Cousinen. Wir haben quasi Großfamilie. Und deswegen ist es immer schön, zurückzukommen.
Du, und wie hat dein Umfeld, weil du das gerade sagst, darauf reagiert? Weil das eine ist ja quasi der innere Kreis der eigenen Familie, der gewählten Familie, aber wie ist dann quasi die eigene auch Herkunftsfamilie und Co., wie haben die darauf reagiert?
Also was interessant ist, heute, also mit oder seit Corona, haben wir ein bisschen einen anderen Blick auf Dubai. Das ist irgendwie so der Platz, wo alle in den Urlaub gefahren sind und irgendwie scheint die Sonne und alles schön. Tatsächlich vor 7 bis 10 Jahren war das so, viel Spaß in der Warzone. Also da war es irgendwie der Middle East, da war so ein großes Fragezeichen. Man hat nicht genau gewusst, was da ist, ob das jetzt Irak ist oder Dubai oder Saudi. Also man weiß es nicht genau. Und natürlich viele Fragezeichen bei einigen, aber ja, ich mache mir nicht viel Gedanken und es haben uns alle besucht. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein, weil dann die Neugierde doch da ist.
Und deine Kinder gehen jetzt dann in deutschsprachige Schulen? Oder?
Ja, wir waren in einer deutschsprachigen Schule und sind jetzt in meinem britischen System. Was mir einfach gefällt, ist, du sitzt in der Klasse und jedes Kind spricht mindestens 2 Sprachen, aber unterschiedliche.
Mhm. Ja, das ist cool. Das
überall her und die Kids sitzen da. Und das britische System gefällt mir vom Bildungsansatz ein bisschen besser, wenn ich ehrlich bin.
Und ich glaube, kleine Kinder oder Kinder generell passen sich ja recht schnell an eine neue Umgebung an und doch finden sehr schnell wieder Anschluss und neues Umfeld, ne?
Ja, absolut.
Erklär kurz britisches System. Also wir kennen es von einer Kollegin, französisches System. Was heißt was ist da besser, was ist da anders? Ich kenne nur aus eigener leidlicher Erfahrung das österreichische System. Also,
ich glaube, das deutsche System ist, du hast ein Fach, Mathe und machst Mathe. Mhm. Fängt an und schließt ab. Dann machst du Englisch, machst du Englisch. Machst Biologie, dann ist Biologie.
Und überall was anderes.
Genau, und überall gefühlt was anderes, aber irgendwie ist das doch, eigentlich ist das alles verbunden, irgendwie. Und im Britischen geht es viel oberflächlicher, immer parallel über alle durch. Mhm. Also du wiederholst
das. Ein Thema in verschiedenen
Fällen. Bei uns schreibst du so lange ein A, bis du es wirklich verstanden hast. Dort fängst du mal an, ein A zu schreiben und da schaut noch irgendwas aus. Und dann 3 Monate später schreibst du es wieder und du kommst drauf, jetzt kannst du es ein bisschen besser. Ohne es krampfhaft die ganze Zeit so.
Okay.
Das ist ein bisschen fließender.
Okay. Weil du das vorher erwähnt hast, eben deine Frau und du, ihr seid da quasi als Team unterwegs und habt da sehr ähnliche Auffassungen. Wie habt ihr euch das generell aufteilt? Also ist ja immer ein Thema, wie viel sind Papas wirklich involviert? Du als Unternehmer, viel reisend. Ich habe dich auch eigentlich immer nur reisend irgendwie erlebt. Also wie teilt ihr euch das auf? Wer kümmert sich wie um die Kinder? Wie ist dein Beitrag in dem Ganzen, weil das interessiert mich natürlich als frisch gebackener Papa.
Angestrengt, red noch weiter.
Ja, lauf doch, Rodan. Na, also wirklich, erzähl mal ein bisschen, wie habt ihr euch, weil das wird sich auch über den Zeithorizont verändert haben wahrscheinlich, oder?
Ja, absolut. Ich meine, erstens mal musst du dir fragen, in welchem Alter sind die Kids? Ne? Ja. Es gibt einen Unterschied, ob die gerade auf die Welt kommen sind oder ob man Frischvater ist oder ob das jetzt sich schon mal 4 Kinder hat, ob man ein Kind hat. Das sind ja viele Komponenten. Für uns war es immer klar, dass wir die Rollen verteilen müssen. Es bringt nichts, wenn wir beides Gleiche machen. Dann machen wir beides Gleiche und dann hilft es nichts. Also es gibt, ich will nicht sagen, klare, strukturierte Aufgabenteilung. Im klassischen Sinn, aber es hat sich natürlich so ein bisschen eingependelt. Und ich würde schon sagen, dass meine Frau die Hauptrolle einnimmt in der Erziehung, im Caretaking etc. Ich bin unterwegs, spiele meine Rolle, die ist auch ganz wichtig in dem Ganzen, aber eigentlich, wenn ich so ein bisschen zurückblicke, auch war das immer sehr, sehr stark getrieben, auch von ihr, aber sie macht es gerne von dem her. Und das schaut natürlich. Sie ist wieder berufstätig. Ja. Es war aber auch tatsächlich so nach 10 Jahren zu Hause mit den Kids, irgendwann sagst du, ist auch nett, aber jetzt möchte ich wieder zurück ins Berufsleben.
Du, und noch eine Frage zu 4 Kindern. Also ich habe gestern auch mit einem anderen gesprochen, der 4 Kinder hat, und das war irgendwie so das Thema. Ja, das erste, da ist alles neu, das zweite, da lernt man dann so richtig, wie es läuft, und alle sind entspannter. Das dritte läuft mit und das vierte merkt man quasi gar nicht mehr. Ist das so?
Das ist genau so. Es ist interessant, wenn man das erste hat, da weiß man auch in der Schwangerschaft, welche Größe hat das Kind. Ne? Es ist eine Erbse, dann wird es zur Zitrone, dann wird es irgendwann melonischer, er lacht, er weiß genau, wovon ich spreche.
Und hatte alle Apps.
Ja, genau, man weiß alles.
Alle Früchte.
Und ich bin dann draufgekommen, beim dritten, vierten Kind, da ist man schwanger, dann hat man einen Arzt.
Keine mehr.
Nein, es ist, da hat man einen Arzt, der mir sagt, müssen wir das wirklich hingehen, wird eh passen. Ne? Also diese Furcht und Angst und keine Ahnung was. Was alles sein könnte, das, weil man denkt sich, das haben wir eh schon gemacht, und auf einmal ist das Kind da. Und dann hast du das vierte Kind, das sind aber 3 andere, also dieses 24-7 auf ein Kind schauen,
funktioniert dann, gibt's nicht mehr.
Gibt's dann auch nicht mehr, das bedeutet, das läuft einfach mit und ist Teil der Familie und dann, ja,
also
ja,
Daniel spricht ja immer von den erfahrenen Vätern aus den Silberrücken, überhaupt die ja. Irgendwie 3+ Kinder haben, ne?
Ja, absolut, also wie gesagt, ich höre aufmerksam,
Respekt gegenüber.
Ich höre aufmerksam zu und lerne. Du, Pascal, wir haben uns ein paar Fragen überlegt, die wir jedem unserer Gäste stellen. Und das interessiert uns natürlich bei dir auch. Ich fange gleich mal an, sind eh nur 6. Was würdest du sagen, war der schönste Moment als Papa bisher? Und ich weiß, jetzt sind bei dir diverse Papa-Momente auch schon lange her, aber versuche mal, wo du sagst, das war so ein richtiger Wow-Moment.
Also ich glaube, die Geburt.
Von welchem?
Von welchem, ja, aber generell. Also es war tatsächlich, tatsächlich, das wurde mir empfohlen. Ich habe einen guten Freund von mir, der ein Jahr vor mir geht, bekommen hat gesagt, also das muss ich dir mitgeben, da muss dabei gewesen sein. Das ist einfach sowas anderes. Ne? Und ich, klar, wenn du Vater wirst, wenn ich zusammenfassen müsste, dass viele schöne Erlebnisse im Vater sein, aber der Ursprung ist natürlich ganz speziell. eine Herausforderung auch. Also es läuft dann oft nicht ganz so rund alles, aber es funktioniert dann am Ende, passt eh wieder alles, aber natürlich bei 4 wird man dann selber dann irgendwann zur Hebamme schon, weil man
die Griffe kriegt. Da halt einmal.
Er hat schon das Handtuch bereit und ja, alles.
Es war wirklich so teilweise, ich wusste nicht in Details gehen, aber da...
Ja, ab dem 3. fahrt man immer gleich ins Spital, da wartet man einfach und denkt, ja, das machen wir schon irgendwie.
Legt euch mal in die Badewanne.
So, okay. So.
Ja, spannend, weil also habe ich auch öfter gehört und wir haben ja auch schon drüber geredet ein paar Mal. Ich fand jetzt die Geburt selber, ich meine, bei uns war auch ein Kaiserschnitt etc., aber ich fand tatsächlich, das war so wie ein Film, der an mir vorbeigelaufen ist. Also das war jetzt, mich erinnert, das klingt jetzt blöd und sorry für den Vergleich, aber für mich war das ein bisschen so wie Matura. Da habe ich monatelang gewartet, dass passiert, dann war es da und dann war so jetzt, das ist so, und jetzt?
Du sagst, das Matura-Trauma, für dich war schon Matura, wie du das erfahren hast.
Ja, aber ich habe echt ein Matura-Trauma, vielleicht sollte ich das noch...
vielleicht sollte man das einmal aufarbeiten.
Aber ja, schul.
Nein, aber spannend. Interessant, aber bei mir war dann, ich habe mir gedacht, wenn das Kind auf der Welt ist, dann fühlt man sich auf einmal wie ein Vater.
Ja.
Und das war nicht da. Interessant bei mir. Da haben wir gedacht, so, irgendwie hat sich nichts verändert. Ich habe das Erlebnis war einzigartig. Und dann bin ich draufgekommen, natürlich, das Kind wächst... in der Mutter über 9 Monate, das ist eine unglaubliche Bindung mit der Mutter. Ne? Aber der Vater ist, der schaut eigentlich nur zu, wie das passiert. Auf einmal wird das Kind geboren und dann habe ich gefühlt, dass ich selber 9 Monate gebraucht habe, um diese aktive Beziehung aufzubauen, dann, wo das Kind eigentlich angefangen hat, irgendwie auch zu reagieren. Ja, dich als Vater. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war das so, dass das echt dann gedauert hat, selber diese Vaterrolle zu verstehen und mich selber in der zu finden.
Ja, total. Also ich merke das jetzt auch, dass es ein Unterschied ist, also jetzt schon nach 2 Monaten, die Bindung und auch dieses sich als Papa fühlen im Vergleich zu dem, wie er da war. Wie er da war, war es einfach nur so trotzdem ein Wow.
Also hallo Fremder.
Na genau, also ich finde schon, es hat wirklich, eine Kollegin hat immer gesagt, kleiner Alien, das hat schon echt was Alienartiges. Also jeder, der Alien den Film gesehen hat, das ist, man hat schon gewisse Vergleiche. Aber er hat es versucht. Also von dem her, ich verstehe total, was du sagst. Aber ich, wie gesagt, auf der anderen Seite, dieses sich als gerade als Papa der Bindung aufzubauen, aber ich kenne auch 2, 3 andere Väter, die sagen, der war auf der Welt und ab der Sekunde habe ich gewusst, ich liebe ihn mehr als alles andere. Also es ist total, spannend. Also wir versuchen ja auch dadurch, durch unterschiedliche Gäste, genau dieses breite Spektrum an, wie kann Papa sein.
Und ist es dann, wie ist es dann beim 2. und beim 3. und beim 4.?
Na, da ist man schon in der Rolle. Dann ist es, wie gesagt, da habe ich
dann. Naja, schon, aber da hast du ja auch, ist ja auch wieder neu, ne? Bis man dann eine Bindung zu dem nächsten Kind aufgebaut hat. Oder ist das dann schneller oder anders?
Ich glaube, man ist schneller, weil man geübt ist. Man ist in der Rolle des Vaters schon drin, aber wenn ich von 0 auf 1 gehe.
Man weiß, dass man nicht mehr umtauschen kann.
Jetzt, die Erwartungshaltung ist, jetzt habe ich da Bindung beim 2., da greift man schon und weiß, wie das geht, intuitiv. Und es geht sicher viel, viel schneller. Und man ist natürlich, vor allem dann auch, wenn das Baby geboren wird beim 2., ein bisschen mit dem 1. beschäftigt, weil die Mutter kümmert sich dann intensiver mit dem 2. Und dann läuft das mit und dann merkst du das gar nicht so.
Würdest du sagen, ist mir jetzt eingefallen, aber es würde mich interessieren, würdest du sagen, dass das durch diese Professionalisierung des Setups, dass das einen Unterschied dann auch in den Charakteren der Kinder macht? Also würdest du sagen, ist 4. auch ein Bursch, oder? Mhm. Dass der ganz anders ist wie Nummer 1, weil er halt irgendwie ganz anders unter Anführungszeichen gepflegt wurde? Also würdest du das irgendwie in Verbindung setzen?
Also ich weiß nicht, ob die Erziehung oder die Beziehung zu den Eltern, ich glaube, du hast einfach, wenn du ein Einzelkind bist, hast du Eltern und Kind, das sind...
Und die volle Aufmerksamkeit rund um die Uhr.
Ne? Wenn du 3 Geschwister hast, dann hast du wie viele Beziehungen? Keine Ahnung, in Summe. Unendlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, unendlich viele. Das ist in der Familie.
X hoch irgendwas.
Das bedeutet, du wirst ja nicht nur von deinen Eltern erzogen, du wirst ja durch die Vorbildwirkung deiner Geschwister erzogen. Du bist der, in unserem Fall der Kleinste, der braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil er natürlich der Kleine ist.
Und also dann bist du quasi eine Minigesellschaft dann schon, wo du dich integrieren musst. Ne?
Quasi, es ist tatsächlich so. Und du hast nur so viel Einfluss, würde ich sagen, weil der unterbewusst läuft, kommt viel über die Geschwister, glaube ich. Deswegen muss sicher gehen, dass beim 1., 2. alles passt.
Ja, und außerdem muss jeder von den 4 halt um die bisschen Aufmerksamkeit kämpfen, so mehr oder weniger, ne? Weil die Eltern können ja... beim Einzelkind hat, der hat halt die komplette Aufmerksamkeit immer. Und je mehr Geschwister sind,
Aber dann
muss man es halt irgendwie verteilen.
Ne? Genau, aber dann glaubt man immer, Aufmerksamkeit ist nur Aufmerksamkeit von Eltern, die haben unglaublich viel Aufmerksamkeit von den Geschwistern. Ne? Und das macht es ja so interessant.
Mhm. Finde ich einen total schönen Gedanken, zu sagen, so quasi, okay, einerseits kriegen sie viel von euch indirekt über die älteren Kinder mit, weil die ja quasi auch euch widerspiegeln und dadurch im Familienverbund halt einfach einen Halt haben. Weil, wie gesagt, da gibt es halt dann den 16-Jährigen natürlich, der hat irgendwie schon zumindest vieles heraus, wie das Leben so spielt im Vergleich zum 8-Jährigen.
Der hat die Tür zu und traumatisiert die Geschwister.
Aber wie du. Kann auch passieren, ja, absolut.
Aber es ist tatsächlich so, dass ich glaube, unser Ältester unglaublich verantwortungsbewusst ist. Und sicher auch da hängt auch damit zusammen, dass der kleine Geschwister hat. Mhm.
Ja, spannend ist sicher auch das Bouquet an unterschiedlichen Charakteren, oder? Also ich meine, es ist ja wirklich jedes Kind anders und einzigartig und manche sind sensibel, manche sind halt outgoing, manche sind introvertierter, also es ist schon spannend.
Wie also da fragt man sich manchmal, ne? Also der Genpool könnte nicht ähnlicher sein bei den vier Kids und da ist ein kompletter Unterschied.
Ja?
Ja. Ja gut, und deine Tochter hat halt natürlich den Jackpot, weil die hat deine ganze Gang hinter sich versammelt, oder?
Also ist eine
Tochter. Eine Tochter, zweite. Ui. Ja, nicht sagen so. Ich weiß nicht, ob sie so happy ist, aber sie sind viele kleine Cousinen und um die kümmert sie sich
gerne. Ah ja, okay.
Lieber.
Du, bei vier Kindern, da gibt es sicher auch das eine oder andere Chaos. Was würdest du sagen, war der schlimmste Moment bisher? Was war so, da hat es dich ausgehängt?
Chaos. Also jeder Tag ist Chaos. Chaos by Design, sage ich immer. Man wacht auf, es ist irgendwo Chaos. Also du hast ja nie, es passiert ja immer irgendwas. Es gibt ja nichts, als Unternehmer, du weißt das selber, es ist ungefähr so, wie man ein Unternehmen. Und man glaubt immer, ja, jetzt sind wir ähnlich, jetzt passt endlich alles und genau in dem Moment passiert wieder irgendwas.
Und hier ist das Problem, dass du nicht viel delegieren kannst. Ne?
Ja, aber Chaos ist immer Chaos.
Aber irgendein schlimmer Moment, wo du sagst, das ist dir in Mark und Knochen gefahren, an das du dich erinnern kannst?
Natürlich, das sind so Momente, wo auf einmal die Kids irgendwo weg sind. Ne? Vor allem, wenn sie klein sind, irgendwo spazieren und auf einmal taucht dann es nicht auf. Aber inzwischen habe ich gelernt,
sie
kommen dann eh wieder. So wenn sie einen Hunger haben, kommen sie wieder.
Wenn sie einen Hunger haben, kommen sie wieder.
Es ist aber das, aber diese Routine, dass du es einfach weißt, dass du es immer wieder gesehen hast, ist wirklich ganz viel Likes inzwischen.
Und du hast eh noch drei andere.
Das ist ja auch das Anfangsdatum. Früher hat man ja 7 Kinder gehabt, weil man nicht gewusst hat, wie viel man durchbringt. Ne?
Aber es ist wirklich Chaos bei Design grundsätzlich und man wird abgehärtet.
Das kann ich
mir gut vorstellen. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Da gehen wir jetzt nicht näher.
Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hast du gesagt, ich meine, euer ganzes Auswandern stelle ich mir schon als Abenteuer vor. Gab es sonst noch was, wo du sagst, okay, das war ein gemeinsames Abenteuer, das haben wir gemeinsam erlebt, das ist something to remember? Und auch gleich die Frage, weil du gesagt hast, das wird auch schon wieder langweilig, steht ein nächstes Abenteuer an, also siedelt es wieder um oder was ist das, was als nächstes ansteht?
Der Abenteuer bei uns, also es gibt tatsächlich, wir überlegen, ich glaube, ich habe es ja auch erwähnt kurz, mein Ältester war bei den Sängerknaben. Ich war selber bei den Wiener Sängerknaben hier und ich war jetzt wieder dort für meinen dritten Sohn, also meinen zweiten Sohn, das dritte Kind bei uns und habe gesagt, wie schaut es aus, wird auch hingehen? Und natürlich mit der Frage, er kommt zu den Wiener Sängerknaben ins Internat, stellt sich bei uns dann die Frage immer, naja, kommen wir wieder zurück für 1-2 Jahre? Und das sind wir gerade am Evaluieren, oder für 3 Jahre, ob das eine Option ist. Also es ist immer hin und her bei uns ein bisschen und das steht gerade bei uns im Raum. Vielleicht wieder zurück in Wien für ein paar Jahre, aber ich fühle mich da irgendwo selber, werde ich viel natürlich unten sein, nach wie vor geschäftlich auch in Dubai, aber als Familie vielleicht wieder auf Besuch inzwischen.
Ich habe so viele Fragen. Wie wird man Sängerknabe? Wie kommt man drauf?
Wie kommt man auf die Idee? Statt Fußball spielen.
Ja, Sängerknabe.
Na wirklich, also ich meine, ich kann mir irgendwie vorstellen, okay, man steht im Garten und man wirft einen Ball zu, einen Tennisball, einen Fußball und keine Ahnung, aber oder ein Flöten in die Hand drücken. Aber Sängerknabe, also how on earth bist du dann draufgekommen, dass dein drittes Kind erstens Bock drauf hat oder singt sie zu Hause einfach immer vor dem Schlafengehen?
Ja, wir singen immer gemeinsam, wie ein guter Dave.
Ja, ich denke, das ist Hausmusik in Dubai.
Alle spielen ein Instrument und wir.
Ich denke, das so fast wie in so einer amerikanischen Sitcom. Da sitzen dann alle am Tisch und musizieren.
Ja, schön. The Sound of Music.
Gut, erstmal war ich selber dort, deswegen hat man natürlich in Bezug, alle meine Brüder waren dort, das bedeutet für sie, die Onkel waren dort. Und wir sind dazugekommen, wenn man einen guten Bekannten, der bei den Philharmonikern war, der hat meinem ältesten Bruder gesagt, ich bin der Zweite, mein Vater hat ihm gesagt, er wisst nicht, es wäre doch vielleicht eine Idee, dass seine Kinder zu den Sängerknaben gehen. Das war halt vor ein paar vielen Jahren. Dann ist mein ältester Bruder gegangen, dann bin ich gegangen, dann ist mein Bruder, sind alle vier gegangen von uns und dann war das irgendwie normal. Und deswegen war für mich klar, das, was man da erlebt hat, selber als Sängerknabe, ich war 3 Monate in Japan, 2x3 Monate in Amerika, mit dem Bus einmal quer durch, in den besten Hotels, spannend trittst du auf, das ist unglaublich intensiv und spannend im Alter zwischen 10 und 14. Und ich habe mir immer gedacht, wenn meine Kids das erleben können, dann würde ich das immer empfehlen. Und mein Sohn wollte dann gehen. Hat sicher damit zu tun, weil er sich denkt, boah, das ist cool, der Papa war da, die Onkeln waren da, die reden alle positiv darüber, also macht es wahrscheinlich Sinn. Und wenn der Älteste geht, um die Frage zu beantworten, dann schaut der kleine Bruder rauf und denkt sich, das ist ja voll unfair, der reist die ganze Zeit herum, der hat ein schönes Leben, ist im Internat mit seinen Freunden, ich möchte das auch haben.
Mhm. Das ist verständlich.
Und das hat dann wenig mit Familienmusizieren zu tun, sondern vielmehr damit, dass man das,
mit dem Instagram-Account und mit den Followern.
Eine gewisse Basis muss da sein, stimmlich, aber ich sage, es macht auch einen Unterschied, ob ich Solist bin oder allein auf den großen Bühnen singe oder ob ich als Chor auftrete.
Also du wolltest sagen, man schwimmt damit.
Ja, zum gewissen Teil.
Das ist eigentlich eine Experience.
Nein, und deswegen, das bist du ja 5 Jahre dort, ein Jahr Vorbereitung und dann hast du ja das, also ich sage immer, im ersten Jahr bei den Sängerknaben schwimmst du mit und dann entwickelst du dich dann natürlich weiter.
Aber Talent musst du schon mitbringen, oder nicht?
Ja, Grundtalent braucht man schon, aber ich glaube, es ist viel verloren gegangen am klassischen Musizieren. Du hast das erwähnt, früher hat man in der Familie musiziert. Ja. Yep. Da ist man gesessen, Flöte, Klavier etc. gespielt, gesungen. Das gibt's alles nicht mehr und deswegen fehlt viel und deswegen haben die unglaubliche Herausforderung, auch Kids zu finden, die musikalisch interessiert sind oder qualifiziert sind, weil du einfach nicht mehr singst. Es wird auch wenig, ich glaube, musiziert in Schulen. Das ist ein bisschen schade eigentlich, weil ich glaube, Musik ist wie eine Sprache, wenn man das mal versteht. Und auch für die Gehirnentwicklung etc. gibt es ja viele Studien. Wird, glaube ich, zu wenig gemacht.
Sprachentwicklung auch, ne?
Ja, wird zu wenig gemacht, glaube ich.
Für mich ist wirklich wie eine Fremdsprache. Also für mich war es, muss ich so blöde Fragen stellen, weil ich bin, also ich glaube, ich könnte maximal die Triangel spielen.
Aber Rhythmus ist auch wichtig.
Ja, auch da, wenn man meine Frau fragt, bin ich damit nicht gesegnet. Also von dem
kein Taktgefühl, weder kein Taktgefühl bei der Musik noch sonst
im Leben. Ich habe nicht umsonst Fußball gespielt. Na cool, also ich finde das total spannend, dass ihr das auch dann so holistisch irgendwie anschaut, weil natürlich ist ja auch dann ein Commitment als Familie, wenn man sagt, okay, da geht jetzt wer ein Teil aus dem Familienverbund, geht einen Weg und wir gehen mit und unterstützen. Also ist ja, finde ich, auch ein super.
Ja, außerdem sind wir eh schon ein 10er-Block, oder wenn schon die ganze Familie war. Ich glaube, jedes Mal, wenn es eine Geburtsanzeige gibt, dann tragen die schon in die Listen ein. In ein paar Jahren haben wir ein neues Member.
Die suchen immer wieder.
Vielleicht sind sie die emiratische Außenstelle. Also.
Ja, das war tatsächlich mal eine Idee, so eine Music School, wie eine Boys Choir Music School zu machen. Ich glaube, sie haben ein Projekt gehabt in Hongkong und so auch. Und inzwischen, weil früher bei uns waren, da waren vor allem 80% Wiener. Da waren 20% aus den Bundesländern. Inzwischen hast du bei den Sängerknaben Kids aus Japan, China und keine Ahnung was. Und die kommen her, sprechen kein Wort Deutsch. Nach 1-2 Jahren sprechen die Deutsch, sind integriert in die.
Wie viele Chöre haben die?
Vier. Das sind viermal 25 Burschen. Und immer ein Chor oder zwei sind auf Tournee. Also das Trimester und ein Trimester bist du sozusagen unterwegs. Und in den anderen zwei versuchst du den Stoff entweder mehr nachzuholen. Schneller zu lernen.
Mhm. Also da könnte man ja eigentlich, wenn man rauszoomt, muss man eigentlich sagen, du hast die Sängerknaben-DNA in dein Leben integriert am Ende des Tages, weil das Rumreisen und ein bisschen so Global Citizen hast du.
Absolut.
Irgendwie kommt das daher eigentlich?
Das würde man glauben, aber ich habe 3 Brüder, die sind alle in Wien, noch immer dort. also ganz so natürlich ist es nicht. Ich kenne viele Sängerknaben-Kollegen, wo ich das nicht genauso sehe. Ich glaube, das ist schon irgendwo das Unternehmerische in mir.
Du, eine weitere Frage, die wir uns überlegt haben, bei dir ist die ein bisschen, die muss man ein bisschen ausbreiten, weil bei unserem letzten Gast war es einfach, da haben wir gesagt, das hätte ich meinem Ich vor der Zeugung gerne geraten. Bei dir müssen wir sagen, vor den Zeugungen. Also gibt es irgendwo so, wo du sagst, okay, hätte ich das nur vorher gewusst?
Boah, hätte ich das nur vorher gewusst? Gute Frage. wenn man später Kinder hat, macht man sich sehr, sehr viele Gedanken. Mhm. Und dann aufgrund der vielen Gedanken denkt man dann zurück und dann hätte ich das gewusst. Wir haben mit 25, wir waren da schon 6 Jahre zusammen, ne, mit meiner Frau. Und irgendwie war es der natürliche nächste Schritt. Und dann haben wir gesagt, jetzt haben wir Kinder. Und hätte ich das gewusst, es ist intensiv für Kinder. Ne? Würde ich sagen, ich hätte lieber jetzt 2 gehabt, hätte ich das gewusst. Nein, ich finde das toll, es ist unglaublich intensiv. Aber ich denke mir immer, wenn man langfristig denkt, unglaublich spannend auch, diesen großen Familienverbund zu haben. Deswegen habe ich eigentlich keinen.
Wann kommt Nummer 5?
Ja, der kommt nicht. Das war dann auch der Limit. Also die Idee davon vielleicht, ja, wenn wir viele Kinder haben. Ich kenne auch viele, die sagen, ja, wir wollen sicher 3, 4 Kinder haben. Dann haben sie das erste und sagen, naja, vielleicht schauen wir mal, ob es ein zweites wird. Ein drittes schon intensiv. Und in der heutigen Zeit, wir haben so viel Einfluss, so viele Elemente, die um uns herum schwirren, es ist nicht mehr so leicht. Ne? Und das, ich sage immer, wenn du dann irgendwo hinfliegst und du musst mal 6 rechnen.
Das wird knackig. Das ist mehr Expedition als eine Reise.
Es ist alles wird spezieller.
Ja, absolut. Also wie gesagt, das fängt ja auch bei so Kleinigkeiten an, mit welchem Auto fahrt man etc. Also kannst du, also, brauchst immer einen Bus.
Ja, genau. Immer 7-Sitzer. Ja. Hotels machen keinen Sinn. Natürlich bist du Airbnb. Zum Glück gibt es das inzwischen. Dann buchst du halt immer was Größeres. Aber es ist...
Ja, nein, das glaube ich. Also,
da fährt man dann eine gescheite Villa mit einem Pool und
ja,
so.
Ja, eben. Ja, absolut. Genau. Aber ich, wie gesagt, ich denke mir schon, wenn wir verreisen und wir haben ein halbes Kind und einen Hund und da ist schon das Auto die ganze Zeit voll. Also, es ist
voll am Anfang, es legt sich dann wieder.
Ja,
der Kinderwagen, ja, Taschen, stimmt, ja. Taschen, also was man da alles mitnimmt. Das ist dann angenehm, ich glaube, so im Alter 2, 3, dann, wenn es nachlässt.
Toi, toi, toi.
Ich glaube, deine Worte selbst.
Noch eine Frage, wenn du jetzt sagen willst, warum hat mir keiner gesagt das? Also was war so ein richtiger What-the-fuck-Moment? Also ich sage dann immer eben auch zum Beispiel dieses Thema, Kind ist da, man muss erst Beziehung aufbauen. Hat mir jetzt von meinem Freund keiner so gesagt, sondern erst wie ich dann drüber geredet habe, haben dann eigentlich viele gesagt, ja stimmt, war bei mir auch so.
Es ist eigentlich genau der Punkt, wir haben es eh vorher besprochen. Meine Erwartungshaltung war, jetzt bin ich Papa, jetzt bin ich's. Ne? Und dann bist du draufgekommen, das schaltest nicht einfach ein und aus. Du bist physisch Vater geworden, aber in einer Beziehung, da dauert's einfach, bis man eine Beziehung aufbaut zu den Kids. War für mich wirklich so der Hauptpunkt, aber ja.
Und was würdest du sagen, was ist Papa sein für dich?
Das hat viele Facetten. Ne? Vater sein ist, hat viele Facetten, aber vielleicht eine Facette ist, nicht bester Freund zu sein. Das sage ich immer, ich bin hier, ich sage auch lieber gern meinen Brüdern als Onkeln, macht was mit denen, weil ich in einer anderen Rolle bin, ich bin in einer erziehenden Rolle. Ne? Ich kann auch nicht von meinen Eltern erwarten, als Großeltern in die erziehende Rolle reinzuschlüpfen, die ich bin. Die haben ihre Rolle, Onkel, Tante meine Rolle und als Vater bin ich mal nicht in meiner Rolle, zumindest in meiner Verständnis von der Rolle und wie ich sie lebe, bin ich der sie versucht zu erziehen, in die richtige Bahn zu führen. Im besten Interesse für sie natürlich. Und das ist natürlich nicht immer leicht, ne? Weil das Romantische, wir sind Best Buddy und Hollywood und ja, wir haben die enge Beziehung und man streitet oft, man clasht gegeneinander, man muss sagen, sorry, das geht jetzt nicht oder benimm dich jetzt, setz dich gescheit hin, mach das, mach jenes. Das sieht man alles nicht, aber das ist natürlich unglaublich viel Eltern sein, aber auf der anderen Seite gehört das dazu und ich glaube, die Kids verstehen das auch zum gewissen Grad und deswegen ist für mich immer die Aufgabe, sehr klar einen Rahmen zu schaffen, einen sehr liebevollen Rahmen auch rundum, der ermöglicht, dass die Kids dann auch das über das größere Umfeld miterleben.
Interessanterweise bei unserem letzten Gast, der genau das gesagt hat, ich will der beste Freund sein und du hast auch gesagt, du siehst dich schon noch sehr, also...
Ja, für mich ist es sozusagen das Endziel. Also nicht während sie aufwachsen, muss man natürlich Guidance geben. Und so wie du sagst, sitzt gescheit, isst gescheit, red nicht so blöd. Also
das so sagt man es vielleicht nicht.
Nein, so in die Richtung muss man natürlich Erziehungsmaßnahmen setzen und ist halt der Vater und die Mutter. Aber das für mich das Ziel wäre natürlich schon am Ende des Tages dann, was bleibt denn dann über, ne, wenn sie dann ins eigene Leben starten, fände ich es schön, wenn man ein Freund ist für die Kids, den sie jederzeit gerne wieder zu Rate ziehen, weil den Respekt muss man sich vorher verdient haben als Eltern.
Ja, ich sehe das, ich vergleiche es immer so ein bisschen, vielleicht wurde ich auch so erzogen, ne? Das ist eine vertikale Beziehung. Aber das nicht im Sinn von, dass die Kinder unter dir sind, aber es ist auch vertikal, das hat mit Respekt zu tun, das hat mit der Erziehung zu tun, etc. Und Freundschaften sind horizontal, da sind wir Freunde. Ne? Und ich weiß nicht, ob sich das so fundamental verändern kann, auch wenn ich es wollte. Es bedeutet nicht, dass das eine nicht das andere, dass nicht beides da sein kann. Aber für mich ist das schon, meine Zielsetzung ist wie im Unternehmertum, mein Ziel ist, dass die Kids komplett selbstständig werden, ihr eigenes Leben leben können und sich freuen, mich immer wieder sehen zu können und sehen zu dürfen etc. Mit dem großen Ziel, dass sie vielleicht irgendwann um die Ecke kommen mit irgendwelchen Enkelkindern für mich und sagen, hey, Papa, schau her, schön, jetzt habe ich meine eigene Familie gegründet.
Schau, noch ein Sängerknabe.
Ja, noch ein Sängerknabe, freuen sich.
Mama, fünfte Chor.
In der 10. Generation
die haben wir das haben schon wieder produziert. Ein Jahrgang ist fix.
Das ist interessant, aber so wurde ich auch erzogen. Ne? Das macht auch einen Unterschied. Mhm. Bei mir in der Familie waren auch 4 Brüder, aber der Vater, das war sehr patriarchisch, aber es war sehr klar strukturiert. Und ich habe das als positiv empfunden, weil das gibt ja einen gewissen Respekthaltung grundsätzlich mal gegenüber Älteren, gegenüber gewissen Themen, die ich glaube ganz, ganz wichtig sind. Auch wenn du dann andere Kulturen wieder eintrittst, die, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen vertikaler strukturiert sind, auch in der islamischen Welt. Ne? Das Respekt für Eltern oder in Asien etc. Wichtiges Thema. Und ich glaube, das kriegen die Kids so mit. Ich glaube nicht, dass wir nicht good friends sind, aber
es gibt das
Friends and Friends. Ne?
Ja. Ja. Aber nein, es ist spannend, weil wie du das gesagt hast, das sind mir gerade zwei Gespräche, die wir gerade erst geführt haben, ja, nämlich klar. Mit meiner, nicht nur da, aber sondern auch mit meiner Mutter und mit meiner Schwiegermutter und lustigerweise innerhalb von einer Woche beide irgendwann den Satz fallen haben lassen, ja, aber ihr bleibt halt unsere Kinder so quasi, also sowohl meine Mama zu mir dann gesagt hat, nein, aber du bleibst mein Sohn, wurscht, wie alt du bist. Und
kriegst du watschen.
Das Bildung 1x1 vom Harald. und eben auch meine Schwiegermutter zu meiner Frau gesagt hat, eben so, Kind ist Kind. Und das spiegelt, finde ich, stark auch das, was du sagst. Also auch wenn unsere Beziehungen zu unseren Müttern ganz unterschiedlich sind, ist trotzdem dieses Verständnis und das glaube ich, ist auch das, was du meinst mit horizontal und vertikal ganz stark, so quasi, ja, du bleibst Kind, Punkt. Du kannst was auch immer machen, kannst, weiß nicht, Präsident der USA werden, wäre vielleicht nicht schlecht für manche aktuell, aber du wirst trotzdem mein Kind bleiben. Und das finde ich ganz spannend, weil das eben dann schon ein bisschen diametral steht und man merkt das ja generell, egal mit wem man sich unterhält, dass da ganz unterschiedliche Zugänge gibt. Die einen wollen Best Buddies sein und so quasi, wir stehen dann mit den 16-jährigen Töchtern im Club und sagen, wir sind die besten Freundinnen. Also ist ganz, ganz spannend, finde ich auch. Und wie gesagt, ich höre euch zu und werde schauen, was ich daraus mitnehme.
Ich glaube, es macht einen Unterschied. Je mehr Kinder man hat, desto weniger kann man das sein. Ne? Ich glaube, wenn du ein Einzelkind bist, dann hast du ganz natürlich diese auch freundschaftliche Beziehung, weil es eine sehr direkte ist. Ne? Und du bist die ganze Zeit miteinander beschäftigt. Und wenn du mehrere Kinder hast, dann...
Du bist fast Schiedsrichter, ne?
Du bist Schiedsrichter. Du bist die ganze Zeit nur am Koordinieren.
Ja, und am Schlichten.
Du bist Coach und Schlichter. Ja, und die ist eine andere Rolle. Und ich bin wahrscheinlich ein anderer Vater mit 4 Kindern, als wenn ich ein Vater wäre, hätte ich ein Kind.
Ja, sicher. Das ist wieder diese Fokusgeschichte.
Ja, ja, und natürlich ist das System ist halt unendlich komplex. Also ich meine, das kennt man ja aus anderen Situationen auch. Es ist, wenn ich one-on-one eine Relationship führen muss, ist das was ganz anderes, wie wenn ich plötzlich eben x Verbindungen managen. Weil wie gesagt, du musst ja nicht nur die Beziehung zu jedem einzelnen Kind managen, sondern du musst ja jede individuelle Beziehung untereinander managen, dann die zu deiner Frau. Also da gibt es ja so viele Abhängigkeiten zueinander. Also
und dann die Beziehung deiner Frau zu deinen Kindern und du da manchmal so denkst, naja, das hätte ich jetzt so nicht gesagt. Naja, dann zwischen den Kindern untereinander, jetzt reißt du dich zusammen, so dürfst nicht miteinander reden. Das ist, also eine gewisse Komplexität, genau. Das ist dann eine direkte und dann die zwischen ihnen.
Und ich kann mir vorstellen, das ist dann auch so, der Frau, die, so wie du sagst, die meiste Zeit, die dann sich auch denkt, jetzt kommt er zu Hause und dann erklärt er mir noch die Welt. Also die hat sicher... Also
jetzt will er der Held sein.
Dann stelle ich mir super vor.
Und will den Held machen.
Da kommt der Dirigent, der um die Welt geflogen ist, kommt er kurz her und sagt, na, aber so machen wir das und so machen wir das. Also, nein, es ist... Also,
Aber die Geschichte ist tatsächlich so, da denke ich mir mal, jetzt war ich unterwegs, jetzt freue ich mich, nach Hause zu kommen. Ja, wirklich, da freue ich mich, die Kids wieder zu sehen, meine Frau zu sehen.
Der ist der Störfaktor dann.
Nein, und dann merke ich immer, ja, jetzt ist mal 2 Tage Offload, das hast du alles verpasst, jetzt musst du, das ist nicht Freude, Freude, sondern da musst du sich wieder eingliedern und da muss man mal ruhig sein und einfach...
Naja, zurück ins Glied.
Nicht auffallen, sondern wieder reintegrieren und brav mitarbeiten.
Ja, was ich gemerkt habe bei der Folgenvorbereitung, ist, dass du ja eigentlich schon öfter dich zu Wort gemeldet hast mit irgendwelchen alternativen Erziehungskonzepten. Also du möchtest ja gerne, du hast mal gesagt, du möchtest das Unternehmertum in deinen Kids fördern. Du hast irgendwann einen Vortrag gehalten zum Thema, wie bekomme ich sie dazu, Greens zu essen. Ja. Erzähl mal dazu, warum Unternehmertum fördern bei Kindern?
Ich glaube, Kinder sind Unternehmer und Unternehmerinnen. Von Natur aus, wenn du Kids anschaust oder die Art, wie wir lernen, ich vergleiche es immer, wie lernen wir zu gehen? Nicht indem wir Bücher lesen, wie man geht, sondern indem man auf die Schnauze fällt und wieder aufsteht. Und Unternehmertum ist das für mich. Man macht sich auf den Weg, man hat irgendeine Idee, weil man merkt, es könnte so besser laufen. Und man kann sich schneller fortbewegen zum Beispiel. Und genau das versuche ich zu fördern, weil ich mir denke, es schlummert in allen, in uns, die Kreativität, der Wunsch, sich auszudrücken. Und was ich beobachtet habe, du hast es erwähnt, war für mich die Frage, wie kriegt man dann Kinder dazu, zum Beispiel Salat zu essen? Mhm. Das war ein Thema, ich habe einen TED-Talk dazu geführt, Und das hat nicht damit zu tun, dass ich draufgekommen bin oder es weiß, weil ich es gelesen habe, sondern ich habe es beobachtet im Alter von 5 Jahren. Aber jetzt habe ich eine Frage an euch. Wie kriegt man Kinder dazu, Salat zu essen?
Ja, also aus meiner Erfahrung her hatten wir nie das Problem. Also dass ich habe es oft beobachtet bei anderen Familien, wo es halt oft war, dass irgendwie die eine will das nicht, die andere will das nicht und dann sind irgendwie 3 Menüs auf einmal gekocht worden und ich habe immer gesagt, also wir kochen was und das wird gegessen und es war auch nie Thema, dass irgendwie, weiß ich nicht, das Gemüse weggelassen wurde oder so. Also das Problem hatten wir nicht, auch mit dem Salat nicht.
Ich habe die Frage gestellt an viele, auch an CEOs, wie kriegt man Kinder dazu, mehr als Konzept, wie kriege ich jemanden dazu, vielleicht etwas zu machen, was sie nicht so gänze verstehen oder nicht wollen etc.
Naja, Lead by Example würde ich mal sagen, oder?
Das war ein Beispiel. Ich habe dann wirklich unterschiedliche Sachen gehört. Du incentivierst, du sagst, ja, wenn du Salat isst, bekommst du das, ein bisschen mehr Screentime. Oder man kann es einfach zwingen, du musst es jetzt essen etc. Ja,
das, gibt halt die Zugänge. Das hätte ich nie so.
Genau, bei euch nicht der Fall. Aber das ist das gleiche im Unternehmertum. Ich sag's nur, wie kriege ich jemanden dazu, eine Task zu erfüllen, ne? Die vielleicht nicht unbedingt wollen, aber die gemacht werden muss, aus irgendeinem Grund, weil es gesund ist etc. Aber mir ist etwas aufgefallen und das habe ich so faszinierend gefunden. Und es gibt es nur, das kann man wahrscheinlich nur sehen, wenn man mehrere Kinder hat, weil im Alter von 5 Jahren ist was Magisches passiert, bei allen denen. Und das ist mir beim dritten dann aufgefallen, dass das immer im Alter von 5 Jahren war. Die essen natürlich nicht so gern Salat, grundsätzlich, vor allem wenn sie klein sind. Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit der Textur zu tun vom Salat. Und dann aber immer im Alter von 5 Jahren klopft es an der Tür bei mir im Büro und Papa, wir essen. Haben nie Salat gegessen, auf einmal sitzen sie an dem Tag vor einem großen Teller Salat und sind begeistert, sagen, Papa, das musst du essen heute, super. Was ist passiert? Das war das erste Mal, dass sie ihn selber angerichtet haben.
Ja.
Und was ich dann gelernt habe aus dem ganzen Thema, ist, dass du die Kids dazu bringen musst, es selber zu machen. Mhm. Und dass eigentlich in unserem Bildungssystem zum Beispiel viel zu wenig herausgefordert wird, selber zu machen, selber zu überlegen, was bedeutet das, selber praktisch irgendwie Sachen umzusetzen.
Das kann natürlich auch sein, ja. Also ich habe mit meinen immer auch gemeinsam gekocht, ja. Also auch von klein auf, ja. Also die haben immer irgendwas mitgeholfen, mitgeschnitten, irgendwas getan, das kann natürlich auch an dem liegen, ja.
Genau, dann hat das wenig zu tun damit, ob das jetzt Salat ist oder nicht, sondern dass sie irgendwas machen, was ihnen Freude bereitet und sie wollen eigentlich das sehen. Und das war eigentlich mein TED-Talk, wo es umgegangen ist. Die Kids essen keinen Salat, sondern sie essen das, was sie selber gemacht haben oder von dem sie begeistert sind. Ne? Und wenn du objektiv draufschaust, ist ein schlecht geschnittener Salat, aber für sie gibt es keine Competition in dem Moment. Mhm. Kein besserer Salat, kein Avocado, keine Ahnung was. Wäre jemals besser als das, was sie selber gemacht haben. Und wenn man das versteht, glaube ich, kann man sehr gut mit den Kids arbeiten, weil es geht immer darum, für mich so ein bisschen sie dort abzuholen, wo sie sind.
Mhm. Ja, also, wie gesagt, finde ich, ist auch, wenn ich mir meine eigene Zeit in diversesten Dingen, also ein Grund, warum ich heute gern koche, ist, weil ich halt immer wieder zu Hause mitkocht habe. Das ist der ganz einfache, Grund. Und das siehst du dann stark. Bei meiner Frau zum Beispiel, da war das nie der Fall. Und ja, das Ergebnis ist, ich koche sie nicht. Und sie ist jetzt erst eigentlich durchs gemeinsame Kochen draufgekommen, dass das eigentlich Freude machen kann. Von dem her total nachvollziehbar. Und wie gesagt, das, was ich eben auch spannend finde, ist jetzt schon, ich meine, der Kleine ist 2 Monate, eben das eine ist, glaube ich, dieses Partizipative, das andere ist auch eben das, was ich vorher gemeint habe mit Lead by Example. Wie gesagt, wenn ich den ganzen Tag nicht, also wenn ich nie Salate esse, darf ich mich nicht wundern, dass auch meine Kinder das vielleicht nicht leiden finden, wenn ich die ganze Zeit Burger esse und dann sage, na, aber Salat ist gesund für dich. Also ich glaube, es sind diese Kombinationen, das auch, wie gehe ich damit um und wie ehrlich bin ich in solchen Themen, weil, wie gesagt, der Vergleich mit dem Unternehmertum ist sehr naheliegend. Das ist ja alles Human Beings.
Und dann glaubt man auch immer oft, ja, die Kids sollen jetzt früh am Handy spielen, aber was machen wir den ganzen Tag, ne?
Ja,
ob wir im Handy spielen oder E-Mails lesen, ist am Ende in der Optik genau das Gleiche. Und dann wundert sich immer jeder, naja, hört's auf zum Handy spielen, aber ich bin den ganzen Tag am...
Das ist natürlich ein Punkt, ja, weil da, wie Apple damals die Screentime eingeführt hat, dann haben wir das natürlich auch versucht, irgendwie Bildschirmzeit zu limitieren. Und der Punkt ist halt, ja, aber selber sitzt man trotzdem dann dauernd. Ja, also es ist ja für das Kind ja irrelevant, ob ich sage, ja, ich arbeite oder ich bearbeite E-Mails oder so, aber sie sehen genau das Gleiche. Man sitzt am Handy und sie machen ja auch nichts anderes. Ne?
Genau.
Und ja, wie man es halt vorlebt, ja.
Aber Harald, ich habe dich unterbrochen, weil du wolltest mit dem Pascal unser A- oder B-Spiel spielen.
Das können wir auch noch spielen,
wollen wir das vielleicht noch schnell
spielen? Aber über das Thema Unternehmertum wollen wir auch noch reden dann weiter.
Genau, wir werden dann noch den Blick in die Zukunft wagen.
Genau, na, dann spielen wir mal kurz ein A-B-Spiel, ja.
A-B, jetzt wird spannend.
Ja, das ist quasi ein schnelles, in ein paar Fragen einfach intuitiv aus dem Bauch heraus irgendwas sagen, was du dich hingezogen fühlst. Ja, fangen wir mal an. Abenteuerspielplatz oder Lesenachmittag zu Hause?
Ah. Soll ich das?
Ganz flott.
Streng, aber fair oder locker und lustig? Papa ist der Held oder Mama regelt das?
Ehrlich?
Natürlich.
Sicher. Papa ist der Held und Mama regelt das, dann das Problem.
Genau, der Papa ist der Held, macht lustig, die Mama darf es ausbaden.
Genau. A und B, ja.
Kinder früh ins Bett oder gemeinsamer Filmabend?
Ich bin A. Also, B. Ja,
Filmabend. Oder
Filmabend, ja, ganz relaxed. Ich bin da ja relaxed.
Jedes Kind gleich behandeln oder individuell auf jedes eingehen?
Ja, bei 4. Individuell musst du, aber ich versuche so einen Standard zu haben, der relativ gleich ist.
Mehr Freiheit für Kids oder klare Regeln und Struktur?
Das hat man teilweise unterschiedliche Auffindungen zwischen meiner Frau und mir. Ich bin eher mehr für Freiheit. Für die Kids.
Und sie setzt die Struktur.
Ja.
Das kommt aus klingt Papa ist der Held und Mama macht die Regeln.
Klingt nach Reibung.
Reibung erzeugt
Nestwärme. Also wenn ich meine Frau fragen, wäre sie was der Gegensatz zu dem, was ich sage.
Wir haben das beim letzten Gast schon gesagt. Wir werden dann in 12 Monaten eine Recap mit den Frauen machen.
Also über B, 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 A, B, was?
B, 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 was hat der am Blätzchen gesagt?
Kind bringt Idee, Papa hilft umsetzen oder Papa bringt Idee und Kind hilft mit?
Beide schon erlebt. Ich habe viele schlechte und gute Ideen. Deswegen ist mein Problem ein bisschen, glaube ich, dass ich dann immer sage, okay, machen wir das doch gemeinsam von Golfbällen sammeln und keine Ahnung, was machen Business draus. Vielleicht manchmal zu viel von meiner Seite, wenn ich ehrlich bin.
Okay. Isst einen Salat oder macht ihr halt Toast?
Essen wir Salat oder machen Toast?
Nein, isst einen Salat, Rufzeichen, oder macht ihr halt Toast?
Ist dann ein Salat und macht ihr das? Ihr habt viele Unsachen, das ist nicht so, ihr müsst ein bisschen extremer gestalten.
Okay, extremer, mit dem Sohn zum Fußball oder mit der Tochter zur Ballettaufführung? Sehr klischeehaft.
Wollte gerade sagen.
Also wenn ich mit, auch beides, ne? Hängt davon ab, ich werde, wenn der eine Fußball spielt, der Ballett.
Gut, Familienurlaub in der Wüste oder Sommerfrische in Österreich?
Für uns Sommerfrische in Österreich.
Ja, das war klar irgendwie. Kinder dürfen scheitern oder Erfolg ist Pflicht?
Scheitern ist okay.
Jedes Kind hat ein Handy oder Digital Detox-Zeiten zu Hause?
Ganz klare Zeiten, wir haben es wirklich geregelt mit Family Link oder wie das heißt. Wir versuchen es zu reduzieren, aber es ist eine Herausforderung.
Wochentag strenge Routine oder jeden Tag neu verhandeln?
Strenge Routine, muss man haben.
Sonst ist man verkauft.
Naja, vor allem bei vier.
Es hilft auch, der Rhythmus hilft den Kindern. Wenn ich jeden Tag neu verhandle, da bricht alles zusammen.
Papa macht Hausübung oder Kind muss selber durch?
Selber durch.
Kind zur Schule fahren oder mit dem Bus und selbstständig losziehen?
Selbstständig.
Strandurlaub oder Städtetrip?
Beides spannend.
Wie funktioniert ein Städtetrip mit vier Kindern?
Ich erkläre es dir. Wir waren in Miami.
Also mit einem alleine?
Nein, ich habe... Das hängt davon ab, wie alt sie sind.
Zwei Kinder sind bei den Sängern genommen. Die haben nur mehr Kinder.
Alle sind im Internat und wir machen Städtetrip. Aber es funktioniert. Alle vier. Ich hab tatsächlich, das war so ein bisschen auch mein ChatGPT-Moment. Wir waren in Miami kurz vor einem Jahr. Und dann habe ich gesagt, ich bin hier mit vier Kindern. ChatGPT, ne? Ich bin hier mit vier Kindern. Um 10 Uhr geht's los. Am Abend wollen wir dort sein. Was soll ich den ganzen Tag machen? Und dann habe ich genau perfekt runter, um 10 Uhr Botanischer Garten, dort geht sie spazieren, um 11.30 Uhr macht sie das und dort fährt sie dahin. Da habe ich gedacht, okay, perfekt. Also es funktioniert. Ich habe so ein bisschen die Löwenregel. Ich bewege mich und die Verantwortung der Kinder ist mir zu folgen. Ich jage nicht hinterher. Ich gehe im gleichen Rhythmus, immer im gleichen Tempo vorwärts. Und das ist die Achse, an dem gilt es sich zu orientieren. Ich bin ein bisschen größer, deswegen funktioniert es ganz gut normalerweise. Aber was ich nicht mehr mache, ist die ganze Zeit allen hinterher zu jagen, weil dann jage ich den nur hinterher, anstelle, dass ich einfach schön geradeaus gehe und sie fügen sich mir dann wieder. Und ab und zu verschwinden sie, weil sie kommen dann immer wieder. Von dem her funktioniert es ganz gut, auch Städtetrips.
Frühaufsteher oder Nachtmensch?
Ich persönlich? Mhm. Nacht.
Buch lesen oder Podcast hören?
Podcast. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, freiwillig.
Was? Wirklich? Ja.
Kann ich. Ich weiß nicht. Das tut mir da schwer.
Planung oder Spontanität?
Spontanität.
Teamarbeit oder Einzelkämpfer?
Wahrscheinlich Einzelkämpfer.
Tradition oder Innovation?
Ich würde wahrscheinlich sagen Innovation.
Ja. Frühstück oder Abendessen mit der Familie?
Abendessen.
Sportlich aktiv oder gemütlich entspannen?
Was mit der Familie oder alleine?
Du.
Sportlich aktiv. Ja, gemütlich, aber man muss, ne?
Ich hoffe, es hilft da nicht. Sagen, wenn man so lange überlegt, ob man sportlich aktiv ist, ist man eher, glaube ich, gut.
Ich habe es vorher gesagt, wir gehen jeden Tag in der Früh laufen mit unserem Hund. Aber das ist einfach eine Routine, aber wenn ich am Wochenende chill ich und gehe nicht laufen, also deswegen.
Musik oder Stille beim Arbeiten?
Stille.
Familienrat oder Elternentscheidung?
Das hängt vom Alter ab. Der Kids. Familienentscheidung aktuell.
Langfristig planen oder leben im Moment?
Leben im Moment.
Kinder fördern oder Kinder fordern?
Fördern, indem man sie fordert.
Nachdem ich gerade auf unsere Zeit schaue, Pascal, ja. Was uns noch ein bisschen interessieren wird, du hast in unserer Vorbereitung gesagt, du willst eine KI-Schule bauen und das würde mich noch so ein bisschen als Blick in die Zukunft interessieren, weil das ja, wenn du jetzt schon dein Kinderprogramm mit der KI baust, würde ich gerne verstehen, was ist eine KI-Schule für Kinder? Was ist die Idee dahinter?
Ja, interessant. Also das ist tatsächlich, ich war bei den Sängerknaben und bei den Sängerknaben bist du im Internat, bist komplett durchgetaktet, ne? Zwischen 10 und 14. Das bedeutet, du bist 3 Monate auf Tournee, hast den kompletten Tagesablauf vordiktiert am Ende und dann kommst du zurück ins normale Leben, gehst in die Oberstufe und bist eigentlich gelangweilt.
Mhm.
Leben war komplett durchstrukturiert, ne? Und auf einmal muss ich dann Hobby suchen. Dann machst du alle möglichen Sportarten, machst alles Mögliche, du hast gelernt, schneller, intensiver zu lernen auch und du merkst, du hast eigentlich unglaublich viel Zeit. Und mein Sohn ist jetzt auch zurückgekommen, mein Ältester, und unter seinen Freunden, die haben alle das gleiche Problem. Die sind eigentlich gelangweilt. Und jetzt heutzutage als Kind noch schlimmer als bei uns damals. Wahrscheinlich hockst du in die Klasse, sitzt da eine Stunde Biologie und denkst dir, okay, wo kann man weiter scrollen? Das wird langsam langweilig, etc. Und dann habe ich einfach viel im KI-Bereich und habe gesagt, dann war ich bei einer Matura-Schule hier und habe gesagt, okay, die schicken dir jeden Monat ein Packen Content. Mhm. Ne? Mhm. Dann habe ich gedacht, stell dir vor, du nimmst diesen Packen Content, Biologie, und schmeißt es in eine KI rein, machst ein Custom GPT und du lernst einfach so, ne? Und sagst, okay, am Ende das Schöne ist, du hast in Österreich die Zentralmatura, das NC, ist gleich. Egal, ob ich auf der besten Schule bin oder nicht, am Ende habe ich die gleiche Matura. Bei uns war das noch anders, aber heute ist das so. Und das war für mich einfach so ein bisschen das, die Voraussetzung. Dann habe ich mit meinem Sohn gesprochen und gesagt, du, wenn ihr zu 15 seid, start mal los. Wir arbeiten, holen von der Matura-Schule das Material, wir machen Externistenprüfungen, zweimal im Jahr, zu jedem Semester. Und mein Ziel ist eigentlich, dass du in diesen nächsten 3-4 Jahren oder mindestens 2 Praktika im Jahr machst. Da habe ich mit ein paar Unternehmen geredet, die man gut kennt. Sag ich, ja, würdest du die Kids annehmen? Mein Sohn macht jetzt bei Strabag sein erstes Monat im August. Mhm. Und einfach zu sagen, ich gehe durch alle Jobs durch. Ich mache vielleicht mal McDonald's einen Monat, um das zu lernen. Da geht es nicht darum, um den Job McDonald's, sondern um Systemgastronomie zu verstehen. Ich arbeite mal in einer Anwaltskanzlei etc. Und ich glaube, man kann den Kids heute zwischen 14 und 18 sehr, sehr viel mitgeben. Und ich habe das Gefühl, man sitzt viel in einer Klasse und egal, wie man in die Augen schaut, keiner von denen ist begeistert davon. Und dann denke ich mir immer, was können wir da verändern?
Ja, man verlernt irgendwie die Neugierde in der Schule.
Genau, und dann habe ich gesagt, mir geht es gar nicht darum, dass ich diese Schule baue, sondern habe ich meinem Sohn gesagt, such da 5 und baut das gemeinsam.
Das heißt, er hat schon dein Unternehmergehen?
Das weiß ich nicht, das frage ich mich immer. Ich fördere es, ob er es wirklich hat. Aber ich merke, alleine vielleicht nicht, aber im Kollektiv mit ein paar Freunden von ihm haben sie es. Sie sind zumindest motiviert, ob sie es auf die Straße bringen, weiß ich nicht. Aber ich werde es sehr aktiv fördern.
Das klingt ja cool.
Aber ich finde es also, ist total nachvollziehbar, weil ich glaube, auf der einen Seite, so wie das Schulsystem heute tickt, die Kinder mit Skills rausgehen, die ihnen in der Zukunft nicht helfen. Also
bereiten nicht aufs Leben vor, zumindest.
Na, gar nicht so sehr aufs Leben, sondern auf die Welt an sich auch. Ja. Also einfach schon von Grunddingen, wie man denkt. Also das eine, was du gesagt hast, Lerninhalte in Fächern. Ich meine, ganz ehrlich, die Welt funktioniert nicht in Kasteln. Also das, was sie gerade nicht funktioniert, ist in Kasteln zu denken und zu funktionieren, sondern die ist immer in Beziehung. Das ist das andere, wie wird mir Wissen vermittelt. Ich finde das spannend, was du sagst, weil ich habe auch genau in der Zeit von 14 bis 18, 19 ganz viele unterschiedliche Jobs gemacht. Ja. Und das war mit Abstand beste Erfahrung, um auch für mich ein Gefühl zu kriegen, was will ich machen. Was interessiert dich, ne? Ja, und auch, was will ich nicht machen. Also die noch wichtigere Erfahrung war für mich, es gibt gewisse Dinge, die will ich nicht 20, 30 Jahre machen. Deshalb möchte ich jetzt schon einen anderen Weg einschlagen. Und das war eine unglaubliche Erfahrung für mich, weil generell, finde ich, ist ja das Schwierige, viel stärker noch herauszufinden, was will ich nicht, was kann ich nicht, was liegt mir nicht, um dann den schmalen Korridor zu finden, das kann ich gut und mache ich gern. Also die Kombination, die das Büro kalb läuft durch den Podcast. Ja. Also ich glaube, das ist ein Riesenthema und deshalb finde ich den Zugang spannend. Und ich glaube, die Interaktion mit KI, da bin ich dann wirklich gespannt, wie die nächste Generation, die total natural gewohnt ist, mit KI zu agieren, weil da werden wir uns alle noch wundern, weil wir aktuell, wir haben über die letzten 10, 15 Jahre gelernt, wie bedient man eine Suche und wir müssen jetzt alle wieder entlernen, wie man eine Suche bedient, um mit KI zu interagieren. Kinder, die jetzt mit KI anfangen zu arbeiten, lernen das ja ganz anders und da entsteht natürlich ein unglaubliches Potenzial, weil die haben ein Werkzeug zur Hand, da werden wir uns noch alle anhalten müssen.
Ja, vor allem, man muss ja irgendwie dann auch die Schule irgendwie schauen, dass sie da Speed gewinnt, weil das, was ich gemerkt habe, jetzt bei Covid war es ja quasi so ein Turbo-Boost in Richtung halbwegs irgendwie Anschluss zu finden in die digitale Welt, wo sie halt dann mussten irgendwie Teams einführen oder alternative Videoformate. Und die Konsequenz war, nach Covid ist es komplett wieder zurückgegangen. Also ich habe es gesehen bei meinen, die machen jetzt wieder mit Arbeitsblättern und Hausübungen und Heften und nichts mehr mit Teams, was erschütternd ist. Aber bei den Kids, da kann man das nicht abtrennen. Also die verwenden alle ChatGPT und nicht zuletzt habe ich es irgendwie lustig gefunden, dann bei der Matura hat irgendwie der Direktor von der Schule, wo meine Kleine hingeht, irgendwie dann geschrieben, er wünscht allen Maturanten alles Gute und auch ChatGPT alles viel Glück bei der Mathe-Matura. Und ja, tatsächlich ist es wahrscheinlich so, dass alles bei Hausübungen und Co. damit gemacht wird und da muss halt schon Schule lernen, irgendwie sich anzupassen und irgendwie den Anschluss nicht zu verlieren, weil so wie es jetzt ist, mit den veralteten Inhalten teilweise und den Formaten Frontalunterricht und Co., da holt man, glaube ich, heutzutage keinen Jugendlichen mehr ab.
Nein, ich habe meinen Kids auch gesagt, das war vor wie sich aufgekommen ist vor einem Jahr. Und so habe ich gesagt, du, was war denn die letzte Schularbeit bei euch in Deutsch? Hat er gesagt, das war die Aufgabe. Und da war KI, ChatGPT ganz neu. Habe ich gesagt, warte, schauen wir das mal hin, 150 Wörter, 200 Wörter, 300, wurscht. Das haben wir einmal schnell gepromptet. Was da rausgekommen ist, habe ich meinem Sohn gesagt, egal was irgendjemand sagt, von jetzt an verwendest du Technologie. Du verwendest das einfach. Und wenn die Schule zu langsam ist, dann lass sie zu langsam sein. Aber wir müssen uns da nicht aufhalten lassen, Nur weil wir ein bisschen technologisch affiner sind. Und ich glaube, das ist so ein Thema. Deswegen, ich finde es sehr schön, weil es entsteht ein bisschen ein Bottom-up-Pressure in die Bildungslandschaft. Und das muss man fördern. Ne? Du kannst nicht die gleichen Logiken anwenden, wie Google auf einmal da war mit Search, hat sich auch alles verändern müssen. Wie der Taschenrechner gekommen ist, hat man auch einen Rechenschieber auf Zeiten gelegt und es hat auch funktioniert. Also ich glaube, wir müssen einfach den Mut haben, da in die nächste Phase der Bildung einzutreten.
Aber ich finde es spannend, wie du sozusagen beide Welten vereinst. Dann auf der einen Seite die Tradition mit den Sängerknaben, wo es ja sicherlich auch noch sehr viel Tradition gibt, was sozusagen Musikunterricht und Abläufe und so weiter betrifft. Und auf der anderen Seite natürlich voll die Technologieaffinität und Offenheit für neue Erziehungskonzepte und auch Technologie anzuwenden bei den Kids.
Vielleicht ein kleiner Hinweis, was ich ganz spannend finde, mein Achtjähriger, wenn er Research macht, wie er es nennt, aber ich muss noch etwas researchen, dann geht er auf ChatGPT. Und ich kann nur empfehlen, so mal reinzuschauen, wenn die Kids mit KI kommunizieren, was sie für Fragen stellen. Großer Fanboy von Elon Musk zum Beispiel, mein Achtjähriger, weil er Raketen super findet, keine Ahnung was. Und dann war irgendwie die Frage, wie baut man eine Rakete? Ja, und dann merkst du, es ist spannend, ne? Und dann versteht die KI, okay, das ist ein Kind, weil es einfach schlecht geschrieben ist, keine Ahnung, und kommt dann mit dem Advice, ja, du musst einen Druck erzeugen, und dann war irgendwas mit einem Korken, und dann fragt man, was ist ein Korken? Genau, also Cork auf Englisch. Ja. Das ist ein Korken. Und dann kommt er zu mir und dann sagt er, ach, das, und dann versucht er selber von sich aus jetzt eine Rakete zu bauen. Und das war für mich faszinierend.
Mentos in der Cola-Flasche.
Ja, genau. Freut
man sich in der Küche.
Wie ganz natürlich dann dieses Research, und das ist das Spannende an der KI, die kann dir wirklich helfen, etwas zu entdecken. Mhm. Beim Search hast du ja, ich suche etwas, kriege eine Antwort, aber dort entdeckst du ja gemeinsam, indem du immer weitere Fragen stellst.
Also ich glaube total, dass das zentral ist. Ich glaube, was da, und deshalb finde ich auch diese Mischung spannend, die du erzählst, weil es ja sehr wohl diese Gemeinsamkeit jetzt auch, was Sängerknaben und Co., dieses Gruppengefühl, weil ich glaube, was das Risiko halt dahinter ist, du kannst auf der anderen Seite, und es gibt ja Research, gerade in den USA, wie vereinsamt die aktuelle Jugend ist,
ja, und absolut,
so viele Social Interaction mit im Endeffekt künstlichen Freundinnen und Freunden passiert, und dass dort quasi nicht, ich glaube, eines der Top-Suchanfragen bei Burschen unter 16 ist KI-Freundinnen und so, also ich glaube, das ist das, was man jetzt, glaube ich, bei Social Media gelernt hat, dass man vielleicht Technologie nicht einfach nur rumlaufen lässt, sondern auch die Kinder da begleitet, sie zu nutzen. Und der gute Bad and the Ugly dort auch irgendwie sinnvollerweise begleitet. Weil, wie gesagt, ich glaube, nur in der Kombination macht Sinn, weil das sieht man ja auch, finde ich, im Arbeitsalltag, bestes Beispiel Corona, die wenigsten wollten ihre Zeit dann nur zu Hause vorm Screen fristen. Weil am Ende des Tages ist schon das, was, und ich glaube, da ist eine unglaubliche Chance für die Schule, ist genau dieses Interpersonelle, dieses Zwischenmenschliche, das Empathiehafte, das, was dir die KI nicht abnehmen kann, das vor allem in der Schule viel stärker zu forcieren. Weil ich glaube, das sind die Skills der Zukunft. Und dann halt den Umgang mit der Technologie zu lernen. Also ich glaube, das ist eine wahnsinnige Chance, aber ich glaube auch, dass man, also dass wenn ich drüber nachdenke, so wie geht es meinem Junior so in 6, 7 Jahren, wenn der dann irgendwie vom Computer sitzt, da ist schon das Thema so, die Kombination aus persönlicher Interaktion und Technologie als Hebel, ich glaube, das ist das, was ich jetzt im Grundkonzept mir wünschen würde.
Also es gibt ja Modelle, glaube ich, in Amerika vor kurzem gesehen, da lernen die Kinder 2 Stunden mit einer KI, individualisiert auf sie ausgerichtet, das ist aber wirklich in den unteren Klassen. Und dann sind 3 Stunden einfach Projektarbeit gemeinsam. Also geht es ums Machen. Ja. Weil du lernst schneller und machst dann, aber entwickelst halt irgendwas. Und ich glaube, in die Richtung wird es tendenziell gehen müssen.
Ja, Wissen ist Commodity in Wahrheit. Ja. Ne? In Wahrheit jetzt und für die Zukunft geht es eher darum, wie kann ich gemeinsam im Team irgendwas erarbeiten.
Ja, aber die Skills, die man braucht danach. Was mache ich natürlich im Unternehmen? Ich muss gemeinsam im Team was erarbeiten, ne? Oder irgendeinen Wert schaffen. Wie schaffe ich einen Wert?
Ja, absolut. Und ich glaube, um auch zum Ende zu kommen, weil damit haben wir angefangen, weil du hast so gestartet, also ich glaube, eine Power, die da dahinter ist, ist viel mehr ins Machen zu kommen, weil sogar ich als wahnsinnig unbegabter, kreativer Mensch es schaffe, irgendwelche Skizzen, Bilder, Soundfiles etc. zu kreieren, indem ich halt beschreibe, was ich gern hätte. Und ich glaube, dieses vom drüber nachdenken ins Tun zu kommen, also dieses weniger Theorie, mehr Praxis, das ist eine wahnsinnige Power. Und das ist ja irgendwie auch die Philosophie, nach der du lebst.
Es gibt einem auch neue Skills, ne? Weil absolut. So wie du sagst, du kannst viele Dinge nicht oder bist unmusikalisch und Co., aber halt jetzt mit dem, man hat auch dann natürlich Zurückhaltung, um sich irgendwas zuzutrauen, aber mit dieser sozusagen verlängerten Arm jetzt, der einem eine Superpower gibt, kann man dann plötzlich Kreativität ausleben anders und traut sich dann vielleicht auch mehr zu. Aber das wollte ich noch kurz erwähnen. Beim letzten Mal mit dem Gespräch mit meiner ist es eigentlich herausgekommen, dass die selbst jetzt schon überdrüssig werden, dass alle immer nur herumsitzen mit dem Handy. Also da hat sie mir auch erzählt, ja, wenn sie irgendwelche Homepartys haben und so weiter und dann letztes Mal sind sie dann irgendwie gesessen und alle haben ins Handy geschaut, das war ja dann zu langweilig und ist wieder gegangen. Und manchmal legen sie sich selber schon irgendwie auf, dass keine Handys verwendet werden, weil sie halt dann irgendwie was spielen oder sich unterhalten oder sonst irgendwas tun. Also es kommt eher aus dem natürlichen Bedürfnis irgendwie heraus, irgendwie sozial zu interagieren. Ja.
Absolut. Also du hast ja schön gesagt, ich sage, wir leben in einer Zeit, wo man nicht mehr viel Fragen stellen soll, sondern einfach mehr machen sollte. Den Mut zu haben, zu machen. Weil sagen wir mal, ja, wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt irgendwo auswandern und machen. Ne? Ich möchte Unternehmen gründen, machen. Und das versuche ich meinen Kids mitzugeben, machen, weil man muss zweimal auf die Schnauze fallen, damit man gehen lernt. Ne? Es ist ein Prozess. Und ich habe das Gefühl, wir sind immer sehr viel am Philosophieren, was sind die Probleme der KI, und stelle, dass ich es einfach mal anwende und schaue, was daraus entstehen kann. Und genau.
Ja, ja, das ist eigentlich jedes perfekte Schlussstatement gewesen. Ne?
Absolut.
Zitatfähig.
Genau. Pascal, danke für deine Zeit. Danke für die bisschen längste Anreise von Dubai nach Wien. Gute Heimreise auch wieder.
Das nächste Mal darf uns was vorsingen.
Genau, das machen wir dann beim nächsten Mal.
Ja. Danke. Dreh dich im Chor auf.
Super, danke dir.
Danke. Ciao.